Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Wir ist hier, dem Podcast aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Ich bin Lars Kors, schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über ein Bühnenprogramm, das wahrlich unter die Haut geht. Ein Programm, das sich ganz bewusst an junge Autofahrerinnen und Autofahrer richtet. Und eines, das nicht belehrt, sondern berührt. 113. In diesem Programm erzählen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nicht aus Lehrbüchern, sondern aus ihrem Leben. Sie berichten von Einsätzen, die sie geprägt haben, von Momenten, die man nicht vergisst, von Entscheidungen, die Sekunden dauern und über Schicksale entscheiden. Es geht um echte Unfälle, echte Emotionen, echte Verantwortung und um die Hoffnung, dass junge Menschen im Publikum spüren, das kann auch mich betreffen. Und ich kann etwas tun, um es zu verhindern. Ich freue mich sehr, heute einige der Menschen hier zu haben, die 113 mit Leben füllen. Von der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta begrüße ich die Verkehrssicherheitsberaterin, die täglich an Unfallstellen im Einsatz ist und ihre persönlichen Erfahrungen auf die Bühne bringt, nämlich Polizeioberkommissarin Marina Kopmann. Von der Feuerwehr Emsteck ist ein Mann zu Gast, der seit Jahrzehnten technische Rettung leistet und weiß, was es bedeutet, eingeklemmte Menschen aus Fahrzeugen zu befreien und mit der Ungewissheit zu leben, wie es ihnen später ergeht. Reinhard Faske. Und vom Deutschen Roten Kreuz ist ein Notfallsanitäter dabei, der aus erster Hand schildert, wie es ist, um Menschenleben zu kämpfen und wie wichtig die Entscheidung für den Sicherheitsgurt gegen Tempo und gegen Ablenkung ist. Lars Freiberg, schön, dass Sie da sind. Marina, warum 113?
113 ist angelehnt an die Tatsache, dass bei einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch tödlich verunglückt, in der Regel im Durchschnitt 113 Menschen beteiligt sind. Von Angehörigen über Freunde, Bekannte, über Arbeitskollegen, über die Einsatzkräfte vor Ort. Im Durchschnitt sind es 113 Menschen, die betroffen sind.
Reinhard Faske, Reinhard, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Emsteck aktiv. Warum hast du dich entschlossen, bei diesem Projekt 113 dabei zu sein?
Also wir haben ja aufgrund der Erfahrung, die wir sammeln an den Einsatzstellen, unwahrscheinlich viel Wissen. Und dieses Wissen wollen wir natürlich auch den jungen Leuten bzw. den Mitbürgern auch mal kundtun. Das hat den Vorteil, dass man auch mal unsere Erfahrungen, die wir so an der Einsatzstelle bekommen, weitergeben können. Diese Erfahrungen sind natürlich für Menschen, die nichts mit dem Rettungsdienst, mit der Feuerwehr zu tun haben, außergewöhnliche Umstände, die wir da haben, also außergewöhnliche Lebensumstände. Wenn man sich einmal vorstellt, dass wir einen Verkehrsunfall haben. Wie viele Personen haben schon mal einen reellen Verkehrsunfall selber erlebt? Wie viele Personen haben schon mal einmal die 112 gewählt oder die 110 gewählt? Das sind so die Erfahrungen. In der Bevölkerung ist es einfach so viel verbreitet, dass Unwissenheit ist. Und wir wollen einfach damit diese Unwissenheit aufbrechen und dieses Wissen, was wir erfahren haben, dann weitergeben.
Lars Freiberg, du bist Notfallsanitäter. Was ist deine Motivation gewesen?
Also für mich war das immer wichtig. Man ist ja dadurch auch durch die Schule, die man selber durchlaufen hat, auch mal in so Projekte geraten, wo man eben halt Erzählungen von schlimmen Sachen bekommen hat. Für mich war die Motivation jetzt an so einem Projekt teilzunehmen, dass man auch einfach mal einen Einsatz schildern kann, der von Anfang bis Ende durcherzählt wird von jemandem, der eben halt auch wirklich beteiligt war als Rettungsdienstler in dem Fall, um nicht nur Erzählungen darzustellen, sondern vielleicht auch mit einem Bild oder mit einem Video oder auch einem Original-Sprechfunkverkehr darzustellen, was wirklich eigentlich auch ausgelöst wird, auch bei einem Retter an so einer Einsatzstelle und nicht immer nur die Bilder, die in der Zeitung gezählt werden.
Marina Kopmann, wenn die Polizei zu einem solchen Unfall gerufen wird, was wisst ihr dann schon?
Meistens ist es gar nicht besonders viel, was wir wissen. Wenn der Einsatz über die Einsatzleitstelle dann aus Oldenburg kommt, heißt es meistens entweder VU schwer, VU leicht, VU ex. VU steht natürlich für Verkehrsunfall.
Und ex dafür, dass jemand tot ist.
Ja, genau, richtig. Dann gibt es eventuell manchmal knappe Unfallschilderungen von vielleicht Ersthelfern, die darauf zugekommen sind oder die den Unfall gemeldet haben. Aber meistens kommt bei uns persönlich gar nicht so viel an. Das heißt, vor Ort ist es manchmal eher eine Überraschung, was wir da sehen und in welcher Art und Weise uns das dann erfasst. Und in der Regel ist es dann so, dass wir vor Ort dann einmal eine Erstlagemeldung an die Leitstelle geben, damit dort dann die Informationen ankommen, was dann vor Ort tatsächlich wirklich los ist.
Ihr seid von der Freiwilligen Feuerwehr Emsteck auch mit zuständig für einen Teil der A1?
Von Kloppenburg her, Ahlohner Dreieck bis Anschlussstelle Vechta. Und wir fahren auch noch auf die A29, also das ganze Ahlohner Dreieck bis Anschlussstelle Ahlohn ist ebenfalls noch unser Gebiet.
Das bedeutet also, all jene, die den Verkehrsfunk regelmäßig hören, wissen, was auf der A1 los ist und dass da häufig es zu schweren Autounfällen kommt und wahrscheinlich auf der Bundesstraße letztlich genauso, für die ihr auch mit zuständig seid. Nun haben wir gerade von Marina gehört, wie wenig Informationen eigentlich vorab vorliegen. Was wisst ihr mehr?
Nee, das ist ja eine Kooperation. Also die beiden Leitstellen arbeiten ja zusammen. Das heißt, der Einsatz wird ja angelegt und wenn wir einen Gemeinschaftseinsatz haben mit der Polizei, mit dem Rettungsdienst zusammen, werden diese Daten natürlich untereinander ausgetauscht. Aber die Einsatzinformationen, man muss sich vorstellen, man will ja schnellstmöglich das Rettungsmittel alarmieren. Also heißt es im Endeffekt, wir müssen wissen, wo der Einsatzort ist, das ist das Wichtigste. Und dann wird einmal kurz geschildert, worum es sich handelt. Und dann wird der Einsatz abgeschlossen und beziehungsweise die Fachzüge beziehungsweise die Einsatzkräfte schon alarmiert. Damit will man natürlich Zeit sparen und diese Information, was dort genau vorherrscht, ja, das sehen wir meistens dann vor Ort.
Lars Reinberg, was ist denn eigentlich die größte Herausforderung als Notfallsanitäter, wenn man dann an eine Unfallstelle kommt?
Das gestaltet sich natürlich erstmal die Frage für uns selber, wie groß ist diese Unfallstelle? Haben wir einen Patienten, der versorgt werden muss oder müssen wir uns einen Überblick verschaffen, um vielleicht sogar noch nachzufordern? Eben halt, weil der Anrufer vielleicht so nervös war und so eine Ausnahmesituation war, dass nur ein Unfall gemeldet worden ist, aber nicht klar war, was wirklich da jetzt das Unfallbild gezeigt hat. Wenn wir eben halt diese Individualversorgung von einem Patienten haben, ist es halt trotzdem enorm wichtig, dass wir innerhalb von kürzester Zeit Entscheidungen treffen müssen, die eben halt da über Leben oder Tod entscheiden, um die Versorgung halt entsprechend auch einzuleiten. Also es ist schon so, dass uns da nicht nur ein Gedanke über die Schulter rollt, sondern eben halt auch mehrere Sachen, die wir parallel berücksichtigen müssen.
Welche Entscheidungen sind das?
Unter Umständen ist es so, dass wir eine Entscheidung, wenn wir das Thema Verkehrsunfall nehmen, mit der Feuerwehr zusammen auch in Absprache absprechen müssen oder entscheiden müssen, ob eben halt die eine sogenannte Sofortrettung eingeleitet werden muss, weil der Patient eben halt so schwer verletzt im PKW eingeklemmt ist. Oder eben halt auch die Entscheidung zu sagen, okay, da ist jetzt eben halt die Verletzung mit dem Leben nicht mehr vereinbar, dass wir eben halt an dieser einen Stelle erstmal gar nichts mehr tun können oder vielleicht auch sogar gar nicht an den Einsatz so rankommen, weil da eben halt so massive Verletzungen oder deformierte Fahrzeuge vorzufinden sind.
Bei einem meiner letzten Unfälle im Streifendienst, bei dem eine junge Frau tatsächlich dann auch verstorben ist, waren wir als Polizei tatsächlich als erstes da und natürlich ist es so, dass innerhalb weniger Minuten dann auch Unterstützung durch den Rettungsdienst oder durch die Feuerwehr vor Ort ist. Aber wenn man selbst da ist, kommt es einem doch gefühlt vor wie Stunden. Also es läuft alles gefühlt wie in Zeitlupe, wenn man da vor Ort ist und massive Verletzungen oder eben auch tödlich verletzte Personen hat und ein großes Lagebild an Verkehrsunfall und deformierten Fahrzeugen.
Du hast einen Stau wahrscheinlich auch denn auf der Anfahrt noch, den du irgendwie auch überwinden musst. Und dann hast du ganz viele Menschen, die drumherum vermutlich stehen, auch aufgebracht sind, geschockt sind und wahrscheinlich dir ganz viel erzählen. Wie gehst du damit um?
Ja, in der Regel heißt es bei uns erstmal Ruhe bewahren, Hände in die Hosentaschen und kurz einen Überblick verschaffen. Wenn es dann so ist, dass man wirklich Schwerstverletzte hat, dann leiten wir natürlich auch selbst schon Erste-Hilfe-Maßnahmen ein im Rahmen unserer Möglichkeiten, bis dann der Rettungsdienst auch vor Ort ist und uns diese Arbeit im Grunde abnimmt. Aber für uns ist es erstmal wichtig, durchzuatmen, die Professionalität zu bewahren und wirklich einen klaren Überblick darüber zu verschaffen, was ist hier los, wer braucht am dringendsten Hilfe und einfach die Situation zu ordnen.
Jetzt stellen wir uns mal vor, es ist in der Nähe von Emsteck zu einem solch schweren Unfall gekommen mit Todesfolge. Ihr seid die Ersten am Unfallort und jemand, der diesen Unfall mit beobachtet hat, sagt, der da liegt und tot ist, der kommt aus dem Dorf und der ist vielleicht 20. Wie wichtig ist, diese Information beispielsweise an die Leitstelle weiterzugeben, dass Feuerwehr oder Rettungsdienst sowas schon wissen?
Das ist sehr, sehr wichtig, zumal auch vor dem Hintergrund immer auch das Kriseninterventionsteam gleich mit angefordert wird, also die psychosoziale Notfallversorgung, gerade das. Wir sind natürlich Einsatzkräfte und es ist so, dass wir eine gewisse Routine bei diesen Einsätzen haben, aber jeder Ersthelfer, jeder Unfallzeuge, der da ist, für den ist es vielleicht ein erstes Erlebnis mit so einer Tatsache und da ist es wichtig, die aufzufangen, auch psychisch aufzufangen und Und deswegen ist diese Information für die Leitstelle deshalb schon essentiell wichtig, damit wir auch für die PSNV, also die Krisenintervention, die Möglichkeit haben, die möglichst schnell auch zusätzlich an die Unfallstelle zu bekommen.
Mhm. Rainer, wenn du als Einsatzleiter unterwegs bist und du weißt, da gibt es einen Unfall mit Todesfolge und das ist jemand, der auch noch aus Emsteg selbst kommt. Wenn du jetzt auf einem großen Wagen säßest und der ist voll besetzt, dann sitzt du wahrscheinlich, wenn du Gruppenführer bist, überlegst ja schon, wen lasse ich jetzt nach vorne, oder?
Also wir haben da so Einsatzabläufe, die werden dann natürlich auch bei uns geschult. Das ist ja immer der Riesenvorteil. Wir sind geschult auf diese Szenarien. Also heißt Verkehrsunfälle, wie gehen wir dort vor? Wie gehen wir vor, wenn Verkehrsunfälle mit Todesfolge dort vorherrscht? Wie gehen wir mit Schwerverletzten um? Das ist natürlich eine schöne Sache erstmal, weil wir wissen, was auf uns drauf zukommt. Es ist aber so, wenn wir im Ort sind, und das ist nun mal so, wenn wir auf den Landstraßen sind, sind es meistens auch die ortsansässigen Personen, die dort meinetwegen verunglücken. Auf den Autobahnen ist es natürlich was anderes. Bundesstraßen kann man sich vorstellen, ist viel Verkehr, was auch von überregional kommt. Und dementsprechend sind es meistens dann natürlich Personen, die da verunglückt sind, die man nicht kennt. Wenn man immer orts ist, ist es so, dass wir natürlich unsere Maßnahmen durchziehen. Das heißt, wir übernehmen die technische Rettung. Wir übernehmen die Erstversorgung. Wenn es aber so ist, dass Personen selber davon betroffen ist, weil es meinetwegen ein Familienangehöriger ist oder weil es natürlich irgendwie ein Nachbar oder ein guter Bekannter ist, dann ziehen wir solche Personen schnell aus dem Einsatz heraus. Weil diese Person, wenn die an der Einsatzstelle eintrifft, sagt die meinetwegen, oh Gott, das Fahrzeug kenne ich, das Kennzeichen kenne ich, was am Fahrzeug dran ist. Oder die Person kenne ich, dann werden die herausgezogen und werden dann auch der PSNV, also der Notfallseelsorge dort dann zugeführt und betreut. Und die werden auch von uns dann betreut. Also selbst die Kameraden, wir nehmen ein, zwei aus dem Einsatz heraus, die gehen mit dieser Person weiter in den weiteren Bereich der Einsatzstelle und somit haben wir die erstmal aus der Aktion herausgenommen. Also die werden nicht vorne tätig und kennen diese Person.
Dennoch stelle ich mir das schwierig vor, gerade bei jungen Feuerwehrleuten, die nun zum ersten oder zum zweiten Mal in ihrem Leben überhaupt mit dem Thema Tod konfrontiert werden. Und da ist es jetzt mal egal, ob du jemanden kennst oder nicht kennst. Wenn es eine junge Frau ist oder überhaupt ein Mensch, der vielleicht in dem Moment noch lebt, aber dann an der Unfallstelle verstirbt, trotz erster Hilfemaßnahmen, Lars, das ist doch eine Situation, wo es wahrscheinlich auch an der Unfallstelle auf einmal ganz ruhig wird, oder?
Ich hatte das in dem Bühnenprogramm auf der Bühne auch schon genauso erwähnt. Also da habe ich von einem Einsatz berichtet von der Bundesstraße 72 Fahrtrichtung Friseute. Also man spricht immer ja von diesem Einsatz, wo wenig Menschen reden und es so eine toten Stelle herrscht. Das war so ein Einsatz, der sich in den Abendstunden abgespielt hat, wo eben halt die Einsatzstelle ausgeleuchtet war durch die Feuerwehr. Aber letztlich wusste jeder, was da vor Ort passiert ist. Also diese Person da in einem Verkehrsunfallfahrzeug war eben halt mit Verletzungen, die mit den nicht vereinbar waren. Und das sind genauso diese Eindrücke, die man, glaube ich, dann auch aus erster Hand beschreiben kann. Dass man eben halt nicht nur dieses Verkehrsunfallbild sieht, sondern vielleicht auch einen Eindruck schildert, wie diese Totenstille dann halt einfach eine Einsatzstelle ist.
Wenn du an einem Fahrzeug bist, die Feuerwehr unterstützt, versucht, diesen Menschen aus dem Fahrzeug zu holen, ist es wichtig eigentlich, sofort als erstes diesen Menschen zu befreien? Oder sagt ihr auch als Sanitäter, wir müssen erst mal gucken, wie es dem überhaupt geht. Holt ihr nicht einfach raus?
Genau, das ist schon entscheidend. Also unsere Patientenversorgung oder das Vorgehen wird in enger Absprache mit der Feuerwehr halt abgestimmt, sodass wir halt aus medizinischer Sicht sagen, diese Person hat eben halt Verletzungen, die sofort behandelt werden müssen. Das bedeutet, wir haben dann auch die Anweisung an den Einsatzleiter der Feuerwehr, dass wir die Person innerhalb einer gewissen Zeit zur Versorgung jetzt quasi aus dem Fahrzeug retten müssen. Es gibt aber auch Einsatzszenarien und Verletzungsmuster, die eben halt einfach ein bisschen Zeit haben, indem man halt sagt, man führt so eine genannte patientenschonende Rettung durch oder schonend sind alle Rettungen. Aber ich habe das Zeitfenster etwas noch oben gesetzt, dass es jetzt nicht sofort zu erwarten ist, dass ein Ableben eintritt.
Reinhard, du hattest vorhin geschildert, dass auch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Emsteg, und das gilt wahrscheinlich für jede Feuerwehr, dass die sich gegenseitig natürlich in solchen Situationen auch unterstützen und das Erlebte gemeinsam versuchen aufzuarbeiten nach einem solchen Einsatz zum Beispiel. Wie läuft sowas ab?
Ich glaube, da ist ganz viel diese Erfahrung, die man über die Jahre einfach mitnimmt. Du sagtest gerade eben mit den jungen Kameraden, wie gehen die damit um? Also es wird bei der Feuerwehr, so ist es zumindest in Emsteg, keiner ins kalte Wasser geworfen. Also das heißt, wenn ich als neuer Einsteiger, als junger Feuerwehrkamerad in die aktive Feuerwehr eintrete und dort Verkehrsunfälle sind und ich noch gar nicht dort richtig drauf gefasst bin und noch nicht die Schulungen miterlebt habe, dann komme ich gar nicht so weit nach vorne. Also wir haben viele Aufgaben, die wir erledigen müssen. Also wir müssen meinetwegen einen Absperrbereich ziehen, wir müssen hinten die Fahrzeugaufstellung koordinieren, wir müssen die anfahrenden Rettungsfahrzeuge vielleicht durch die Absperrgrenze dann durchlassen. Da kann ich natürlich auch so einen jungen Kameraden hinstellen, der vielleicht einmal so ein Absperrband über die Straße zieht und dort einfach stehen bleibt und dann die Aufgabe hat, vielleicht für weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und Rettungsdienst dann die Absperrung zu entnehmen. Aber er bekommt diese Bilder, die vorne jetzt gerade passieren, gar nicht so mit. Und über die Jahre wird man einfach auch langsam an dieses Geschehen reingeführt. Wir werden das so machen, dass wir natürlich ausbildungsmäßig dort die Leute involvieren. Die jungen Kameraden bekommen die Gespräche, die nach dem Einsatz laufen, bekommen die mit. Und man muss einfach auch sagen, irgendwann ist man auch in dieser Situation. Man will ja auch vorne mit dabei sein. Man möchte den Leuten helfen und man möchte auch Erfahrungen sammeln. Und dann geht man immer weiter nach vorne hin und tritt natürlich weiter ins Geschehen ein. Da wird keiner irgendwo bloßgestellt. Und wenn man einen schlechten Tag hat, dann kann es der erfahrenste Feuerwehrmann sein, wenn man schlecht drauf ist, schlecht geschlafen hat, Stresssituationen hat und gerade jetzt dann einen Einsatz, solchen Einsatz fahren muss, dann zieht man sich zurück. Und dafür sind wir einfach viele Leute. Wir haben unwahrscheinlich viel Potenzial da drin. Also jeder in der Feuerwehr ist gut ausgebildet und jeder kann auch alles. Und somit können wir die Leute sofort ergänzen und austauschen.
Was wichtig ist in der Situation.
Was ganz wichtig ist.
Marina, inwiefern ist es wichtig auch, trotz aller Achtsamkeit, so eine Sensibilität auch vor Ort zu haben, wenn es um Stimmung geht, vielleicht auch um Gerüche?
Also ich sehe das als essentiell wichtig an und genauso wie Reinhard gerade sagte, ist es einfach auch vielleicht persönliche Tagesform, wie empfänglich man für sowas ist. An einigen Tagen stehe ich auf und arbeite es entsprechend routiniert und professionell ab und an anderen Tagen bin ich vielleicht empfänglicher für eben Geräusche und Gerüche und für all das, was einen da an der Unfallstelle erwartet. Und ich persönlich finde es immer sehr, sehr wichtig, wie es auch die Feuerwehr dann ja offensichtlich macht, das wirklich nachzubereiten, darüber zu sprechen. Ich bin immer so ein Mensch, der sagt, wenn ich darüber spreche, kann ich es auch besser verarbeiten. Und so habe ich es auch mit zum Beispiel Praktikanten, die im Rahmen des Bachelorstudiums bei uns sind, gehandhabt. Wenn ich als Anleiterin unterwegs war, habe ich gesagt, ich gucke mir die Situation zuerst an, dann schildere ich sie dir und dann lasse ich sie praktisch langsam mitlaufen. Aber bin als Gesprächspartner auch vor Ort. Und es hilft halt ungemein, mit Kollegen, aber auch teilweise auch mit der PSNV, mit der Notfallseelsorge zu sprechen. Auch die sind dafür geschult, selbst Einsatzkräfte zu unterstützen, wenn es an einigen Unfallstellen dann wirklich sehr emotional zugegangen ist.
Hilft es eigentlich, so stelle ich mir das vor, dass ihr beide, wenn, also eine Besatzung besteht ja zumeist aus zwei Leuten bei euch im Streifenwagen, dass ihr euch sehr gut kennt, als Team auch gut aufeinander eingespielt seid. Das ist bei der Feuerwehr natürlich genauso, auf dem Rettungswagen auch, aber ihr seid vielleicht noch häufiger und noch enger zusammen?
Ja, das hilft natürlich schon. Also je mehr man sich kennt und je besser man vielleicht über den anderen Bescheid weiß, umso mehr weiß man vielleicht auch, wie es persönlich gerade auch privat im Hintergrund irgendwie ist. Das ist schon essentiell wichtig, dass ich dann sagen kann, komm, an diesem Tag mache ich das und du ziehst dich ein bisschen zurück und machst vielleicht erstmal die Unfallstelle absperren oder sprichst mit Zeugen und musst vielleicht nicht ans Auto rangehen, wo dann die vielleicht verstorbene Person dann entsprechend sich im Auto befindet.
Es ist schon so, dass bei uns ja nach jedem Einsatz eine Einsatznachbereitung stattfindet. Das heißt nicht nur, dass das Material aufgefüllt wird, sondern auch Einsatznachgespräche stattfinden. Also das ist jetzt ganz banal gesagt, von der Klopfplatzwunde ohne weitere Verletzungen bis zum schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge wird nahezu alles nachbesprochen, wo man eben halt auch das Empfinden und die Gefühle von dieser Einsatzstelle eben halt auch kundtut, um das Ganze einfach auch ein bisschen persönlich zu verarbeiten. Das ist schon wichtig, da dass man untereinander dann auch vertraute Personen hat. Gerade ja auch in dem dienstlichen Setting sind wir einfach vertraut miteinander, weil das einfach unsere Professionalität und unsere Aufgabe ist, für die Menschheit da zu sein. Also da würde ich schon sagen, dass das Vertrauensverhältnis da auf jeden Fall sehr dienlich ist für so eine Situation.
Erzählst du sowas auch zu Hause?
Also es ist schon so, dass Situationen da sind, die man zu Hause nochmal erzählt. Ansonsten sagen wir eigentlich immer so, man muss einen Abschluss finden mit den Einsatzgeschehen oder mit dem Dienst sogar. Also es gibt so diese Rettungsdienstfloskel, wenn ich nach Hause fahre und die Tür von meinem Privatwagen schließe, ist der Dienst quasi getan. Aber es gibt durchaus schon Situationen, in denen man auch im Detail vielleicht mal zu Hause drüber berichten muss, um vielleicht auch einfach mal abgeholt zu werden, warum der Tag vielleicht so war, wie er war.
Während einer Schicht nur mal so eine Vorstellung zu bekommen, wie häufig werdet ihr alarmiert? Zu wie vielen Einsätzen rückt ihr aus?
Ja. Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Aber im Tagesschnitt hätte ich jetzt gesagt, so in 12-Stunden-Diensten, die wir fahren, sind wir so pro Rettungswagen so circa 3 bis 5 Mal unterwegs pro Rettungswagen.
Reinhard, wenn du das hörst, so stelle ich mir das bei dir als Einsatzleiter so vor, dass du ja immer vor der Herausforderung stehst, dass du ja nicht weißt, wer jetzt gerade mitkommt. Das ist ja bei einer freiwilligen Feuerwehr nicht immer vorhersehbar. Wer von deinen Leuten, die allesamt Potenzial haben, so wie du geschildert hast, nun an dem Tag Zeit hat, zu der Uhrzeit und auch zum Feuerwehrhaus kommt und mit ausrückt, das weißt du doch gar nicht, oder?
Nee, das ist natürlich bei der Freiwilligen Feuerwehr
immer so. Die große Überraschung.
Genau, das ist die große Wundertüte, die wir haben. Es ist einfach so, dass wir super ausgebildete Leute haben und wir greifen einfach auch eine Vielzahl. Also der Rettungsdienst fährt mit 2 Mann heraus, die Polizei fährt mit 2 Mann heraus, die Feuerwehr ist ja schnell bei 30 Personen, die dort irgendwo an eine Einsatzstelle kommen, mit mehreren Fahrzeugen, mit mehreren technischen Geräten. Dann kann man sich vorstellen, dann kann man auf 1 oder 2 guten Personen auch mal einmal verzichten, weil das Potenzial einfach trotzdem da ist.
Emsteck hat, glaube ich, nur eine freiwillige Feuerwehr, ne?
Ja, ganz genau.
Genau. Ist das hilfreich, dass ihr eine Feuerwehr habt und nicht verschiedene Ortsfeuerwehren? So also als Einsatzleiter, weil du die Truppe kennst?
Ich bin es ja nicht anders gewohnt. Also in Emsteck, ich bin in die Emstecker Feuerwehr reingegangen, als ich 19 Jahre war. Und seitdem ist es nun mal so, wir haben die Konstellation so, dass wir im Landkreis Cloppenburg 8 Feuerwehren haben, wo eine Gemeindefeuerwehr ist. Also das heißt, die eine Feuerwehr ist für die ganze Gemeinde zuständig. Und so ist es ja natürlich in Emsteck auch. Wir haben dadurch aber auch gutes Personal und auch gutes Gerät. Und wir können natürlich mit größerem Gerät auch viel mehr Sachen mit zur Einsatzstelle bringen. Und das hat einfach einen riesen Vorteil, als wenn man kleinere Ortsfeuerwehren hat, die vielleicht nur eine Mindestausstattung haben oder etwas mehr. Die haben vielleicht auch nicht die ganze Einsatzerfahrung. Also da spielen mehrere Faktoren rein, die in Emsteck einfach positiv sind.
Also die große Werkzeugkiste habt ihr.
Ganz genau. Also das große technische Gerät, das Know-how, das ist natürlich da. Die Einsatzerfahrung, die Einsatzzahlen. Also man kann sich vorstellen, es gibt kleinere Feuerwehren, die 5, 6 Einsätze fahren. Wenn wir irgendwo 130, 140, 150 Einsätze fahren, ist das Erfahrungspotenzial natürlich ganz anders. Als wenn eine Feuerwehr einmal den Verkehrsunfall in 5 Jahren hat, wo ein PKW im ländlichen Bereich vielleicht gegen einen Baum gefahren ist und die Feuerwehr hat vor 5 Jahren die letzte Person aus dem Auto geschnitten.
Herausfordernd ist das manchmal, Reinhard, am Unfallort sich vor Gaffern auch zu schützen, gerade auf der Autobahn oder überhaupt zur Anfallstelle vorzudringen. Ich meine, ihr seid ja nicht zu übersehen als Feuerwehr, auch nicht zu überhören.
Wir haben da Riesenprobleme mit. Wir arbeiten da auch eng mit der Polizei zusammen. Also die Polizei nimmt sich dann auch meistens irgendwelche Beamten dann heraus, die sich dann hinstellen, wo dann auch das geahndet wird. Also wenn ich ein Handy ziehe während der Fahrt als Fahrer und will dort irgendwelche Aufnahmen machen, habe ich natürlich einen Verstoß. Und wir haben Sichtschutzwände. Also wir haben mobile Sichtschutzwände auf unseren Fahrzeugen, die wir ganz schnell aufstellen können. Und somit ist der ganze Bereich dann nicht mehr einsehbar und wir können dort hinter tätig werden.
Wenn du mitbekommst, dass da gefilmt wird, was machst du dann, Melanie?
Ja, ich spreche die Person natürlich an. Es ist ja auch einfach so, auf diesen Unfällen auf Landstraßen oder gerade hier im innerstädtischen Bereich hat man einfach auch häufig Fußgänger, die einfach im Weg rumstehen. Oder gerade wenn wir sind ja nun mal sehr ländlich hier, wenn es irgendwo brennt oder wenn irgendwo ein Unfall ist in kleinen Dörfern, dann kann man die Uhr danach stellen, wann die ersten aufs Fahrrad steigen und losfahren, um zu gucken, was da los ist. Und die werden dann einfach wirklich direkt spontan angesprochen und gnadenlos an der Unfallstelle verwiesen. Es sei denn, sie sind gerade Ersthelfer und da sind Zeuge des Unfalls und muss ich sie natürlich befragen. Aber es hat natürlich schon Konsequenzen. Es ist und bleibt ein großes Problem und es hört irgendwie auch nicht auf. Wir haben es mittlerweile schon in Präventionsprogramme aufgenommen seitens der Polizei, dass wir in die Schulen gehen, in die weiterführenden Schulen und schon mit den Schülern darüber sprechen, wie ist denn das richtige Verhalten an der Unfallstelle? Inwieweit mache ich mich strafbar, wenn ich das Handy ziehe und das dann filme und bei TikTok und Snapchat und so hochlade? Es ist mittlerweile schon so, dass wir es wirklich schon in die Präventionsarbeit mit aufgenommen haben, um das in den Schulen zu vermitteln. Ja, bitte keine Handys an der Unfallstelle, sondern wie mache ich es eben richtig?
Wie geht denn die Freiwillige Feuerwehr damit um? Ihr müsst ja auch Öffentlichkeitsarbeit mitmachen und Presseberichterstattung. Habt ihr mal einen Pressesprecher quasi vor Ort, den ihr auserkoren habt aus euren Reihen, der dann für Presseanfragen zuständig ist oder Fotos macht vom Unfallort, die dann autorisiert auch veröffentlicht werden können?
Ja, das ist schon ganz wichtig. Also wir haben es so, dass an der Einsatzstelle nicht das Handy gezuckt wird und einfach mal irgendwelche Fotos gemacht werden, auch von den Feuerwehrkameraden, nicht? Das kann höchstens sein, dass der Einsatzleiter einmal für die Dokumentation dort Fotos machen muss, weil er einen Einsatzbericht anschließend schreiben muss. Von der Feuerwehr ist es aber so, dass wir Pressesprecher haben. Und diese Pressesprecher sind mit einer Funktionsweste versehen und die ist grün. Und daran kann man schon sehen, da steht hinten drauf Feuerwehr Emsteck meinetwegen, Presse. Und daran kann man schon sehen, wenn der natürlich durch die Einsatzstelle läuft und hat dort eine Kamera oder hat dort ein Handy, dann ist er in offizieller Funktion dort zuständig und nicht für irgendwelche Privatvideos, die er dann irgendwie mal teilen möchte oder der Frau oder den Kindern zeigen möchte.
Was darf auf diesen Fotos auf keinen Fall zu sehen sein?
Also Persönlichkeitsrechte sind natürlich komplett ausgeschlossen. Wir filmen nicht die Person, die noch im Fahrzeug drin sitzt und eingeklemmt ist. Wir filmen auch meinetwegen nicht in dem Haus, wo die Küche gerade gebrannt hat. Das sind auch private Sachen. Also das Ganze, was im Haus geschehen ist oder im privaten PKW passiert ist. Also nachher die Gesamteinsatzstelle, die kann ich nachher einmal fotografieren oder das verunfallte Fahrzeug. So ist es ja auch. Und dann muss ich aber auch noch sehen, dass das Kennzeichen dort herausgenommen wird. Also dass man das Fahrzeug in dem Sinne gar nicht so erkennen kann. Da sind die Leute aber auch wieder geschult. Und das sind auch Profis. Das wird vorher dann genau besprochen, welche Sachen dann dort verbreitet werden. Also ich glaube, in den wenigsten Fällen stammen irgendwelche Videos, die jetzt in den Medien rumfliegen, von irgendwelchen Einsatzkräften, sondern das sind einfach Leute, die am Rand gestanden haben und irgendwo privat irgendwelche Videos gedreht haben.
Tatsächlich war ich in der Situation, dass die junge Frau im Fahrzeug verstorben ist und dass ich dann ihren Freund an der Unfallstelle hat, der sie zu Hause erwartet hat und mitbekommen hat, dass in der Nähe halt entsprechend ein Verkehrsunfall war und in Erwartungshaltung ihr dann entgegengefahren ist, weil er sich dann irgendwann Sorgen gemacht hat. Und das ist natürlich eine Situation, die ist schon schwer und es ist sowohl für uns schwer, die aufzufangen, emotional und mental, aber natürlich auch für den Freund der Verunfallten selbst. Ich habe mich dem angenommen, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe versucht, ihn zu beruhigen, aber natürlich diese Verzweiflung, die er ausgedrückt hat, die kann man akut gar nicht auffangen, ne? Wenn man da angeschrien wird im Grunde und dann gefragt wird, warum hilft ihr keiner, warum holt man sie da nicht raus, und es ist schon schwer, die Leute tatsächlich einzufangen, und da kann ich wirklich nochmal immer wieder einen großen Dank dafür aussprechen, dass wir in unserem Bereich wirklich die Notfallseelsorge haben, und bin dann unendlich dankbar, wenn die vor Ort eintreffen, die dann wirklich prädestiniert dafür sind, sich um die Angehörigen dann zu kümmern und die entsprechend dann auch emotional, psychisch, seelisch aufzufangen.
Arnold, kennst du auch solche Situationen?
Ja, wir haben viele Situationen gehabt, die sehr belastend waren. Das muss man sagen. Wir haben Situationen gehabt, dass wir auf der Autobahn Verkehrsunfälle hatten, wo die Angehörigen, Familienangehörigen von irgendwelchen Leuten verständigt worden sind. Die haben sich auf den Weg gemacht und sind auf der Gegenfahrbahn angehalten, sind über die dreispurige Autobahn drüber gelaufen. Und da muss man einfach sagen, jede Trauer ist unterschiedlich. Also wir trauern anders als südeuropäische Familienmitglieder. Und das sind meistens auch so, dass die nicht zu alleine kommen, sondern zu fünf, zu sechs kommen. Die wollen dann nach vorne hin, die wollen den Angehörigen beistehen, behindern somit die Rettungskräfte. Und wir haben dort schon sehr, sehr problematische Situationen gehabt, die auch sehr belastend sind. Also der Einsatz läuft, also man kann sich vorstellen, man ist vom Einsatzgeschehen her total gefordert. Es sind schwere Verkehrsunfälle, wo dann vielleicht auch mehrere Patienten dann zu versorgen sind, vielleicht noch mehrere Personen eingeklemmt sind. Es läuft die technische Rettung und dann kommt so eine Situation von hinten, und dann muss der Einsatzleiter sofort reagieren und muss dorthin und muss Einsatzkräfte aus dem laufenden Einsatz herausziehen, damit man diese Person wieder zurückhält. Dann müssen sie nachher irgendwo zugeführt werden, also den Notfallseelsorgern bzw. der PSNV. Aber das dauert alles. Und in dem Augenblick ist man natürlich erstmal da auf sich selbst gestellt. Und wenn die dann auch noch körperlich werden und verbal werden, es wird geschrien, es wird geschubst, es wird versucht, da irgendwo durch die Absperrung durchzulaufen, dann geht das so schon sehr unter die Haut bei den Einsatzkräften.
Ja, bei uns ist es ja tatsächlich auch so, dass unsere Aufgabe darin besteht, nach diesen Verkehrsunfällen auch die Todesbenachrichtigung zu Hause durchzuführen. Das heißt, natürlich hat man auch manchmal Angehörige oder Freunde, Bekannte, die an der Unfallstelle auftauchen. Aber spätestens, wenn wir mit der Abarbeitung des Verkehrsunfalls fertig sind, ist es ja unsere Aufgabe als Polizei, nach Hause zu den Familien zu fahren und die entsprechende Todesbenachrichtigung dort durchzuführen. Und ich kann es genauso bestätigen, wie Rainer das gerade gesagt hat, jeder trauert anders. Es gibt welche, die in einen Arbeitsmodus verfallen und erstmal Tee kochen und gefüllt Plätzchen und Kuchen auf den Tisch stellen, weil sie was zu tun haben müssen. Es gibt welche, die sich zurückziehen, die ganz stillschweigend rausgehen und ja, nahezu apathisch im Garten stehen und in die Ferne gucken. Es gibt welche, die bitterlichst anfangen zu weinen und zu schreien. Und es gibt dann wirklich welche, die auch körperlich werden und die im Grunde vor lauter Verzweiflung gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und die dann irgendwie auch körperlich werden und versuchen, einen entweder in den Arm zu nehmen, aber eben genauso umgekehrt versuchen, einfach mit ihren Fäusten vielleicht auf meine Schutzweste zu schlagen, weil sie vor lauter Verzweiflung gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und ja, es ist immer sehr, sehr, sehr individuell, was einen dabei erwartet. Und man kann sich, glaube ich, im Grunde gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Das ist immer nur so eine Sekundenimpulsentscheidung, wie man dann vor Ort reagiert, weil es eben so individuell ist, wie die Menschen trauern.
Überbringt ihr diese Todesnachricht nur zu zweit oder habt ihr noch Unterstützung dabei?
Nein, auch da nehmen wir zum Glück immer das Krisenintervention, die PSNV mit, weil wir sicherstellen wollen, dass nach Übermittlung einer solchen erschütternden Nachricht die Menschen nicht allein gelassen werden. Wir versuchen immer als Polizei auch einen Moment entsprechend da zu bleiben. Aber bei uns ist es natürlich so, dass vielleicht auch Folgeeinsätze oder so kommen können, die dann nicht unbedingt warten können. Und nach so einer Nachricht möchte man aber die Angehörigen nicht alleine lassen in dieser Emotionalität und in dieser Belastungssituation. Und deswegen sind wir immer dankbar, dass wir möglichst immer ein Team aus Kriseninterventionshelfern dabei haben. Und die fangen entsprechend die Familie, die Angehörigen so lange auf, bis sich halt durch Freunde, Nachbarn, weitere Familie ein relativ festes Umfeld darum ja, gebildet hat, dass man sie entsprechend in diesen Situationen nicht alleine lässt.
Was wir aber jetzt natürlich haben, dass Leute wieder an die Einsatzstelle kommen und einmal Dankeschön sagen. Und da hat sich jetzt noch ein Vater gemeldet bei mir. Den Jungen, der ist 19 Jahre alt, den hatten wir auf der B72 aus dem Fahrzeug rausgeschnitten. Der ist frontal gegen einen LKW gefahren. Der ganze Motorblock war herausgerissen. Er war an dem Fahrzeug schwerst eingeklemmt und so wie es dann nun mal war, hat man so einen kleinen Blick dafür bekommen über die Jahre. Sieht das gut aus? Sieht das schlecht aus? Was hat er so für Chancen? Da war es wieder so diese Situation, wo jeder gesagt hat, ah, der hatte so einen großen Cut am Kopf, also so eine hohe Kopfverletzung. Die Mediziner, also der Notarzt und der Rettungsdienst war vor Ort und die sagten ebenfalls, die Vitalwerte, die waren sehr schlecht. Er ist mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden von der Einsatzstelle. Jetzt haben wir den Anruf bekommen, also in einer relativ kurzen Zeit, innerhalb von 3-4 Wochen, dass der Vater nächste Woche Dienstag zur Feuerwehr kommen möchte mit dem Sohn, mit dem 19-jährigen Unfallverursacher und möchte Danke sagen an die Feuerwehr. Dafür machen wir diesen Job, so müssen wir einfach sehen. Dafür fahren wir raus, dafür stehen wir nachts und tagsüber und Weihnachten und Ostern auf und lassen alle stehen und liegen und fahren los, um solchen Leuten zu helfen. Und wenn wir dann so eine Rückmeldung bekommen, dass die Leute dann auch noch Dankeschön sagen und dann auch noch gesundheitlich so wieder sich entwickelt haben, dass sie ihr Leben weiter verbringen können, dann ist es doch eine schöne Sache und dafür stehen wir.
Eingeschlafen auf der B72?
Und die genauen Umstände weiß ich nicht. Vielleicht sagt er, dass er da noch, ob er jetzt abgelenkt war, eingeschlafen ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Zumindest war es so, dass er in den Morgenstunden frontal gegen den LKW gefahren ist. Wir sind natürlich nicht die Unfallermittler dafür, es ist die Polizei dann wieder da und die Staatsanwaltschaft da. Also wir nehmen die Situation so, wie sie ist. Wir verurteilen ja auch keinen an der Einsatzstelle, wie kannst du so einen Unfall machen oder wie kannst du den da jetzt seitlich reinfahren und guck doch mal jetzt, was alles passiert ist. Das machen wir ja nicht, sondern wir fahren ja neutral hin. Wir helfen den Leuten immer, allen Leuten, also Unfallverursacher wie Unfallopfer. Und dementsprechend ist es uns relativ egal. Uns ist es nur ganz wichtig, dass wir auch mal so eine Rückmeldung bekommen, dass wir wissen, was mit solchen Leuten passiert. Weil man kann sich vorstellen, wann so eine Einsatzstelle ist. Man sieht diese Bilder, man hat diese Gesichter gesehen, man hat die Versorgung gesehen. Also das ganze Umfeld, diese Lautstärke der Rettungsgeräte, die Aggregate laufen. So, jetzt kann man sich vorstellen, vielleicht hört man da auch noch gewisse Schreie von den Unfallopfern, wenn man eine Spritze oder irgendwelche Bergungsmaßnahmen dort vollrichtet. Wenn man dann natürlich irgendwann mal eine Rückmeldung bekommt, ist es eine schöne Sache, weil dann kann man damit abschließen. Weil so steht man jedes Mal vor der Situation, der wird mit einem Hubschrauber abtransportiert, geht in eine weite Klinik nach Bremen, nach Westerstede, nach Oldenburg und man hört von dieser Person nichts wieder. Und meistens ist es so, das ist jetzt auch noch einer, der aus der Gemeinde Emscheck kommt, da ist es natürlich Vorteil. vorteilhaft, weil man den vielleicht auch mal irgendwo im Dorf wieder sieht. Aber wenn man dann natürlich Unfallopfer hat, die von weit weg kommen, die sieht man nicht mehr und dann weiß man nie, was mit den Situationen oder mit den Personen passiert ist. Und gerade in dem Bereich nicht der älteren Leute, sondern gerade so im Bereich Kinder, wenn man Kinder gerettet hat, aus dem Fahrzeug gerettet hat, die eingeklemmt waren, da sind die Emotionen noch wesentlich höher als bei älteren Personen, die man dann rettet.
Vielen Dank für diese eindrucksvollen Schilderungen. Damit sind wir am Ende des ersten Teils dieser besonderen Doppelfolge angekommen und ich möchte an dieser Stelle etwas sagen, das mir persönlich sehr wichtig ist. Dieses Bühnenprogramm 113 lebt von Menschen, die den Mut aufbringen, über Erlebtes zu sprechen, über Einsätze, die sie geprägt haben, über Schicksalsschläge, die sie bis heute begleiten und über Momente, die man einfach nicht abschüttelt. Mein wirklich ganz großer Dank gilt daher heute den Gästen, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben, nämlich Polizeioberkommissarin Marina Koopmann, Reinhard Faske von der Feuerwehr Emsteck und Lars Freiberg vom DRK. Vielen Dank für eure Offenheit, eure Klarheit und vor allem auch für eure tägliche Arbeit für die Menschen in unserem Landkreis Cloppenburg. Und dieses Bühnenprogramm wäre nicht vollständig ohne diejenigen, die wir in der nächsten Folge hören werden. Menschen, die ebenfalls Schicksale ertragen, zum Bühnenprogramm 113 auch dazugehören, auch Verantwortung tragen, die begleiten, trösten, unterstützen und die uns zeigen, wie weit die Folgen eines Verkehrsunfalls reichen. Im zweiten Teil dieser Doppelfolge kommt dann zu Wort Heinz Dierker aus der psychosozialen Notfallversorgung, Herwig Grothelüschen, ein betroffener Vater und ehemaliger Feuerwehrmann, Jan-Oskar Höfmann, Anwalt für Verkehrsrecht und ein Bestatter, nämlich Andreas Sadelfeld. Auch Sie haben den Mut, Ihre Perspektive zu teilen und ich verspreche Ihnen, es wird eindringlich und es wird wichtig. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. In 14 Tagen melden wir uns wieder mit dem zweiten Teil dieser Doppelfolge. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Wir hören uns.